Der Politikgeflüster Podcast.
Die Armut in Deutschland hat sich durch die Corona-Krise verschärft. Darauf weist der Sozialverband VDK hin. Immer mehr Menschen würden abgehängt. Viele Arme litten extrem unter der Krise und andere stürzten durch die Krise erst in Armut. Angesichts der finanziellen Folgen sorgt sich der Verband um den inneren Frieden in Deutschland. Die Forderung: eine einmalige Vermögensabgabe. Denn die Tilgung der Corona-Schulden dürfe mittel- und langfristig nicht zulasten von Leistungen im Sozialbereich stattfinden, so Verbandspräsidentin Bentede auf einer Pressekonferenz heute in München.
Er hat gut lachen und das nicht trotz, sondern wegen der Coronavirus-Pandemie. Amazon-Chef Jeff Bezos. Der Online-Händler profitiert von der Krise wie kaum ein anderes Unternehmen. Und das, obwohl die Amazon-Logistikzentren in Frankreich wegen mangelnder Hygieneschutzmaßnahmen für die Mitarbeiter derzeit stillgelegt sind. Bezos Privatvermögen ist seit Jahresbeginn um 23,6 Milliarden Dollar angewachsen. Er besitzt nun sagenhafte 138 Milliarden Dollar. Das hat der Finanznachrichtendienst Bloomberg ausgerechnet.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Hilfe bei den Hausaufgaben muss deshalb auf digitalem Weg erfolgen. Verlierer sind letztendlich die Kinder, die zu Hause niemand unterstützt.
Sozial benachteiligte Kinder waren in der Schule zwar schon immer jene, die nicht die besten Bildungschancen hatten. Das wird sich weiter verschärfen an allen möglichen Punkten. Also von der Kompetenzentwicklung über den Übergang auf die weiterführenden Schulen, über die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihren Abschluss schaffen, dass sie eine Klasse wiederholen müssen, dass sie das Abitur schaffen und so weiter. Also all diese Aspekte werden jetzt noch komprimierter auftreten und soziale Ungleichheit beim Bildungszugang wird sich in Deutschland weiter verstärken.
Alles in allem, denke ich, wenn man jetzt auf die deutsche Reaktion auf die Krise schaut, ist das schon erstaunlich, wie schnell und konsequent hier reagiert wurde. Und ich denke, paradoxerweise hat uns hier die letzte große Wirtschafts- und Finanzkrise geholfen, weil hier schon verschiedene Kriseninstrumente ausprobiert wurden, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld, aber einfach auch die Dimension in anderen oder die Vorstellung in anderen krisenbedingten Dimensionen zu denken, wenn es zum Beispiel um die Unterstützung durch Fiskal- und Geldpolitik geht. Das hätte wahrscheinlich ohne die Erfahrung der großen Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2008 bis 2012, 2013 nicht so schnell in Deutschland zu entsprechenden Reaktionen geführt. Also das ist vielleicht ein bisschen das Paradox.
Weiß ich nicht, ob er mit der Position alleine steht, aber das ist eine der vielen. Wenn man im Internet mal eingibt, Corona und soziale Ungleichheiten, dann findet man diesen YouTube-Beitrag, auf dem sehr stark dafür diskutiert wird oder argumentiert wird, dass doch Corona nicht so schlimm war wie soziale Ungleichheiten und wir da dann doch mit unserem so starken Sozialstaat so gut durchgekommen sind. Wer weiß, ob das wirklich so ist. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts und wie altbekannt mit einer ja besonderen Reihe, mittlerweile schon die vierte Ausgabe unserer Sommerreihe Corona und, in der wir uns ja jeweils ein Schwerpunktthema anschauen. Und heute soll es, so wie das Intro es, so hoffe ich jedenfalls, deutlich gemacht hat, um soziale Ungleichheiten gehen. Auf die Frage, was hat Corona denn ja mit Ungleichheiten in der Gesellschaft gemacht? Und was vielleicht auch nicht. Denn wenn man ehrlich ist, über pandemische gesundheitliche Folgen wurde viel geredet, über den sozialen Aspekt relativ wenig. Und genau das haben wir heute vor, in den nächsten 45 bis 60 Minuten. Wobei, diese Zeitvorgabe haben wir schon so gebrochen. Insofern sagen wir einfach für die nächste Stunde und was auch immer dazukommt. Und wie immer wollen wir unsere Runde eröffnen, indem wir erstmal unsere Diskutanten, unsere Flüsterer dazu holen. Und wie bietet sich bei dieser Fragestellung an, ist natürlich die Frage, die ich an euch zuerst stelle, wie ihr das dann einschätzen würdet. Was hat Corona mit den sozialen Ungleichheiten denn so gemacht? Und LP beginnt.
Ja, ich bin LP und ich denke tatsächlich, dass gerade in der Bildungsungleichheit die Schere weiter auseinandergeht, da eben durch das Homeschooling sehr wenig an manchen Schulen und an manchen Schulen sehr viel gefördert wird, aber dennoch die bildungsbenachteiligten Schüler nach wie vor es schwieriger haben, zu Hause zu lernen. Und deswegen denke ich, dass es gerade sehr schlimm die Auswirkungen in der Bildung sein werden.
Ja, Ja, hallo, ich bin JS und ich finde vor allem, dass MinijobberInnen in der Corona-Pandemie stark vernachlässigt wurden, weil diese ja auch keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld hatten und somit stark durchs Raster gefallen sind, vor allem Frauen, die in diesen Jobs arbeiten.
Hallo, ich bin LZ, also ich muss generell sagen, dass die Schere noch mal viel größer geworden ist durch Corona und auch wie LP schon angesagt beziehungsweise erwähnt hat, finde ich, die Bildung hat das besonders getroffen, da nicht jeder die gleichen Chancen hatte im Homeschooling.
Hallo, ich bin EN und ich persönlich denke, dass die Corona-Krise vor allem die Babys und Kleinkinder, um einen anderen Aspekt zu nennen, stark getroffen hat, da sie eine ganz andere Welt kennenlernen müssen. Und wenn Corona einmal vorbei ist, wird auch wieder alles für sie neu sein.
Auch ein freundliches Hallo von mir. Ich bin LH und ich fand, wir haben schon sehr interessante Aspekte gehört und persönlich, also was ich so persönlich sehr mitbekomme, ist eben auch die Bildung, da wir eben noch zur Schule gehen. Und da denke ich halt auch vor allem, was die technischen Gerätschaften angeht, hatte nicht jeder die gleichen Voraussetzungen, um am Online-Unterricht teilzunehmen, um eventuell bestimmte Arbeitsblätter dann auch zu erhalten. Und daher denke ich, dass es vor allem, was uns angeht, doch die Bildung sehr schwer getroffen wurde.
Hallo, ich bin TM und um auch nochmal einen neuen Aspekt zu nennen, würde ich maßgeblich auch die soziale Ungleichheit den Studenten zuschreiben, vor allem für die, die dann auch keine Nebenjobs hatten und sich zum Beispiel Miete weniger finanzieren konnten. Die hat es natürlich auch sehr schwer und auch da sehe ich eine große steigende soziale Ungleichheit.
Hallo, ich bin Aha und ich kann der TM nur zustimmen. Ich sehe das auch in meinem Umfeld. Meine Cousine hat zum Beispiel ihren Job verloren, so wie viele andere Studenten auch, in der Restaurantbranche zum Beispiel. Und das hat sehr hohe Auswirkungen. Viele Studenten haben ihr Studium abgebrochen aus finanziellen Gründen oder sind wieder in ihre Heimatstadt zurückgezogen. Und ja, ich finde, das wird viel zu wenig thematisiert, gerade was Studenten mit ja, einer fehlenden finanziellen Unterstützung von zu Hause angeht.
Eine Person unserer Reihe fehlt noch. Bei diesen Kurzausgaben ist er nicht immer dabei. Heute haben wir aber die Ehre, dass er Zeit gefunden hat. Das freut uns sehr. Hans ist wieder dabei. Hallo Hans, schön, dass du da bist.
Hallo Pierre, hallo ihr alle.
Ja, Hans, auch an dich die Frage. Wie würdest du es denn einschätzen als ständiger Gast der Bundespressekonferenz? Wie sieht das aus mit sozialer Ungleichheit und Corona?
Ja, alles, was gesagt wurde, stimmt. Und ich möchte einen weiteren Aspekt hinzufügen. Es sind die Wohn- und Lebensverhältnisse, gerade in Zeiten von Shutdown, wo man sehr viel Zeit zu Hause verbringen musste. Da ist es ein Unterschied, ob man in sehr eng beengten Verhältnissen wohnt, ob man Grün vor der Tür oder einen Garten hat oder zumindest einen Balkon oder ob das alles nicht da ist. Und diese beengten Verhältnisse treffen sozial nicht so gut gestellte Menschen, Familien in besonderer Weise. Und das addiert sich dann mit den Dingen, die ihr beschrieben habt, zum Beispiel die schlechtere materielle Ausstattung, technische Ausstattung, die nicht mehr so möglichen Hilfen beim Lernen. Das kommt zum Paket sozusagen dazu.
Nun wäre unsere Reihe unvollständig, wenn wir nur miteinander sprechen würden, denn so ein bisschen haben wir ja gezeigt, Hintergrundwissen ist da, aber wir brauchen vielleicht richtiges Expertenwissen. Und da bietet es sich ja an, wenn wir jemanden dazu bekommen würden, der genau zu diesem Thema, jetzt nicht nur Corona und soziale Ungleichheiten, aber generell, wenn es um soziale Ungleichheiten geht, forscht. Und wir haben es geschafft, jemanden zu gewinnen, ganz aus der Nähe von uns. Das freut uns noch mehr. Bei uns heute zu Gast ist Professor Verwiebe von der Uni Potsdam. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, auch ein Hallo in die Runde von meiner Seite und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Sagen Sie mal ganz kurz was zu sich, über sich. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich habe es eigentlich schon gesagt, aber wo kommen Sie her?
Genau, also ich bin seit 2 Jahren Professor für Soziologie an der Uni Potsdam, Campus Griebnitzsee und habe mich mein gesamtes Berufsleben im Grunde mit Ungleichheitsfragen befasst, sehr viel zur Armut geforscht, sehr viel zum Arbeitsmarkt, zu anderen Aspekten von Ungleichheit, habe einen sehr starken Schwerpunkt in der Migrationsforschung und war vor Potsdam 10 Jahre Professor für Soziologie in Wien ziemlich weit weg, aber da war es auch recht toll. Also eine wunderbare Stadt, um zu arbeiten und zu leben. Genau. Und zu Corona selber habe ich eine Menge durchaus beizutragen, weil natürlich Corona auch den tertiären Bildungsbereich erfasst hat. Also ich frage jeden Studierenden, der bei mir was zu tun hat in allen Seminaren, wie es ihm geht. Man hört sehr viel von den Studenten und wir haben natürlich auch eine massive Umstellung unserer Arbeitsbedingungen erlebt und das betrifft die Lehre einerseits, aber auch Forschung bis hin zu dem, wie es einer Alleinerzieherin mit drei Kindern geht beispielsweise und so weiter. Also wir haben das ganze Spektrum und insofern mischt sich hier sozusagen die Expertise aus dem Fach mit auch dem Experte sein im Sinne auch der alltäglichen Erfahrung wie alle anderen. Also das kann ich einbringen.
Gut, dann würde ich vorschlagen, wir starten wie immer mit so einem kleinen Frageteil und wollen dann natürlich dann im zweiten Teil übergehen in die eigentliche Diskussion. Das soll auch so ein bisschen schwerpunktmäßig genau um die These gehen, die am Ende des Intros zu hören war. Diese Frage, gibt es eigentlich mehr, der Autor sieht es ja anders, mehr Verlierer als Gewinner oder was hätte quasi unser Sozialstaat alternativ anders besser machen sollen, um vielleicht alle zu erreichen? Wir würden aber erstmal mit den Fragen quasi starten und Herr Verwiebe, die Eröffnungsfrage an Sie wäre, wir haben jetzt schon ein paar Dimensionen der sozialen Ungleichheit hier angesprochen, vielleicht geben Sie uns einen kurzen Überblick, in welchen Dimensionen gab es besondere Einflüsse durch Corona, wo konnte man es besonders stark erkennen und wo sind vielleicht auch Bereiche, wo es vielleicht sogar positive Tendenzen gab? Und danach kann dann JS gleich fortsetzen.
Ja, guck kurz, ob ich ich bin nicht gemutet, alles klar. Zur Not können Sie auch schneiden, falls jemand Mikrofon aus ist und ich zu lange brauche. Also ja, ich will dazu gerne was sagen. Es gibt ja sehr, sehr viele Studien, die inzwischen vorliegen, ob das jetzt von Seiten der Hans-Böckler-Stiftung ist oder auch vom IFO-Institut aus München, ob das von der die Mannheimer Corona-Studie, die viel zitiert wird, oder auch von Seiten der Bertelsmann-Stiftung, der Vodafone-Stiftung etc. Also das ist natürlich ein Riesenthema auch für die sozialwissenschaftliche Forschung, die in kurzer Zeit immens viel investiert hat in der Region, in der wir leben. Also in Berlin-Brandenburg gibt es das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, was eine eigene große Befragung von 10.000 Personen aufgelegt hat im Rahmen der Befragung des sozioökonomischen Panels. Also es gibt jede Menge Daten inzwischen und auch doch eine wachsende Zahl von Publikationen. Und wenn man da so reinliest in diese Texte, dann stellt man im Grunde eigentlich Folgendes fest. Ja, mit Blick auf den Arbeitsmarkt, der hier auch schon angeschnitten wurde von den Schülerinnen und Schülern, haben wir auch im internationalen Vergleich im Grunde den Befund, der in Ihrem Intro gesagt wurde. Also Deutschland ist im Grunde relativ gut, um nicht zu sagen, tendenziell sehr gut durch die Krise durchgekommen. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die Kurzarbeiterregelung sehr schnell funktioniert hat und auch gegriffen hat. Also mit Stand Frühjahr 2021 liegen wir, glaube ich, bei etwa 3 Millionen Kurzarbeiter, Kurzarbeiterinnen. Gleichzeitig ist die Erwerbslosigkeit nicht gestiegen. Es gibt kaum ein Land in Europa oder auch weltweit, in dem das so der Fall ist. Gehen Sie auf die USA, die haben in der ersten Corona-Welle eine Explosion der Arbeitslosigkeit erlebt, bei einem im Grunde mehr oder weniger abwesenden Sozialstaat. Gehen Sie nach Südeuropa, Spanien, die haben ein ähnliches Bild. Gehen Sie nach Österreich, unserem nächsten Nachbarland mit einem sehr ähnlichen Bildungswesen, einem ähnlichen Arbeitsmarkt. Dort hat sich die Arbeitslosigkeit im Grunde verdoppelt. Also auf der Ebene sozusagen von Beschäftigung und den Löhnen, die erzielt werden am Arbeitsmarkt, ist Deutschland relativ gut durch die Krise gekommen im internationalen Vergleich. Und gleichwohl haben natürlich diese 3 Millionen Kurzarbeiter, Kurzarbeiterinnen auch große Einkommensverluste erlitten. Und man muss klar sagen, dass diese Risiken, die mit der Kurzarbeit einhergehen und die Einkommensverluste, die mit einhergehen und auch die subjektive Verunsicherung, die es gibt durch die Schließung des eigenen Betriebs, dass davon nicht alle Gruppen am Arbeitsmarkt gleich betroffen sind. Und das zeigen sehr viele Studien aus Deutschland. Ich glaube, das ist ein Befund, der gern und schnell auch übersehen wird. Also man kann immer mit diesen Makrozahlen kommen und sagen, internationaler Vergleich, Deutschland super. Und das machen viele, gerade in der politischen Klasse, auch in der Regierung. Aber wenn man sieht, wer sozusagen dann am Ende den Preis zahlt, dann kommt man sehr schnell auf die geringqualifizierten Beschäftigten, dann kommt man auf bestimmte Branchen, die überdurchschnittlich hohe Last tragen mit Blick auf die Corona-Folgen. Man kommt natürlich auch auf den Umstand oder auf die Tatsache, dass leider zwischen Männern und Frauen die Corona-Lasten nicht gleich verteilt sind. Frauen sind in vielen, vielen Bereichen auch am Arbeitsmarkt durch Corona noch mal schlechter gestellt als Männer. Und wir haben ein wachsendes Gap zwischen Migrantinnen und Migranten und den Menschen ohne Migrationshintergrund in Deutschland. Das betrifft den Arbeitsmarkt. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, es wurde jetzt schon viel über Bildung gesagt. Ich glaube, da sind Sie alle auch Experten hier in der Runde. Es ist keine Frage, dass sich die Bildungsungleichheiten in diesem Jahr im Grunde sehr, sehr stark gezeigt haben. Einerseits, also es tritt offenkundig etwas zutage, was wir schon länger wissen in der Bildungsforschung, dass nämlich Menschen aus den sogenannten bildungsfernen Schichten große Schwierigkeiten haben, auch ihre Kinder zu unterstützen. Die sind seltener in den Gymnasien, die schaffen seltener den Sprung dann auf die Universitäten, die haben schlechtere Bildungsnoten, geringere Kompetenzen, wenn sie aus den Schulen rauskommen, brechen häufiger die Schulen ab, ohne Ausbildung und so weiter und so fort. In der Corona-Zeit kommt aber der im Grunde schrecklicherweise, muss man fast schon sagen, dazu, dass viele Schülerinnen und Schüler durch die Lehrer auch nicht mehr erreicht werden konnten. Und das zeigen Studien von zum Beispiel der Vodafone-Stiftung aus dem ersten Shutdown im letzten Jahr, dass bis zu 20 oder 30% der Grundschüler von ihren Lehrern nicht mehr erreicht werden konnten. Also die Kinder in den migrantisch geprägten Familien sind, fürchte ich, auch diejenigen, die jetzt mit Blick auf diese Frage eine sehr, sehr hohe Last zu tragen haben werden. Und wir wissen über die mittel- und langfristigen Folgen hier noch zu wenig. Aber sehr klar, aus meiner Perspektive muss man sich mit diesen Bildungsungleichheiten weiter beschäftigen. Ich kann vielleicht noch eine gute Nachricht auch noch mit hier artikulieren, verkünden wäre zu weit gegriffen. Aber ich würde sagen, dass das vor allen Dingen im tertiären Bildungsbereich letztendlich gut gelungen ist, auch Leute nicht auszuschließen, sondern eher zu integrieren. Also die Universitäten haben es im Grunde gut gepackt. Und wir haben wenig Verluste in der Art und Weise, wie wir Menschen integrieren in die Ausbildung, die wir machen. Jedenfalls viel geringere Verluste als im schulischen Bereich. Es ist noch zu früh aus meiner Perspektive für Prognosen, was die Armutsentwicklung betrifft. Sie hatten den Paritätischen Wohlfahrtsverband genannt. Die Studie kenne ich auch, habe sie zumindest mal überflogen. Die haben ein großes Stoppsignal aufgestellt und es ist auch gut und richtig, dass sie das artikulieren. Aber für die Abschätzung der Folgen der Corona-Krise auf Armut, Armutsentwicklung ist es aus meiner Perspektive noch zu früh. Das wissen wir noch nicht. Ich will aber noch einen weiteren Punkt ansprechen, das ist der Bereich der gesundheitlichen Ungleichheit. Das hatten Sie jetzt noch nicht genannt. Man muss aber sehr klar sagen, dass in der Zeit, in der wir jetzt leben, auch die gesundheitlichen Ungleichheiten stärker denn je in Erscheinung treten. Also beispielsweise zwischen den Menschen mit Migrationshintergrund und ohne. Es gibt Studien aus den USA, die zeigen, dass die Hautfarbe eines Menschen eine extrem hohe Relevanz hat für die Chance, adäquate medizinische Betreuung zu finden bei einer Corona-Erkrankung. Die Sterblichkeit von Menschen nicht weißer Hautfarbe in den USA ist sehr viel höher als die von weißen Menschen. Das haben wir in so krasser Form in Deutschland nicht erlebt, aber gleichwohl müssen wir feststellen, dass auch in unserem Land die gesundheitlichen Ungleichheiten noch mal verschärfter zutage getreten sind. Und das finde ich wichtig, das anzusprechen. Und schließlich letzter Punkt, und das hatten jetzt einige von Ihnen auch schon gesagt, zwischen Männern und Frauen haben sich vor allen Dingen die Verhältnisse, die Formen der Arbeitsteilung innerhalb der Haushalte verändert zulasten der Frauen. Frauen haben einen Großteil der Betreuungsarbeit übernommen in den meisten Haushalten. Das, was mühsam ausverhandelt war in den Jahren davor, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ist völlig in Frage gestellt in vielen Haushalten. Und ich mache einen letzten Punkt. Ich glaube, dass zwischen den Haushalten, also Herr Jessen hat es schon angesprochen, dass zwischen den Haushalten die Ungleichheiten sehr stark zugenommen haben. Also die Doppelakademiker-Haushalte mit ein oder zwei Kindern sind bei stabilen Einkommen viel besser durch die Krise durchgekommen als die Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher. Also die mit vulnerabelsten Gruppen in unserer Gesellschaft sind noch stärker in Gefahr geraten oder in eine Schieflage oder unter Druck geraten. Und dazu gehören beispielsweise eben auch Alleinerzieher mit Kindern, Alleinerzieherinnen mit Kindern, die sich um schulpflichtige oder kita-pflichtige Kinder kümmern müssen. Und ich finde, und das ist jetzt mein letzter Satz, das wird von der deutschen Politik viel zu wenig adressiert als Problem. Man hat die Alleinerzieherinnen im Grunde alleine gelassen. Es sind mehrere hunderttausend, mehrere Millionen Leute im Grunde, die davon betroffen sind. Es wird gesellschaftspolitisch in den Feuilletons, in der öffentlichen Debatte kaum artikuliert und dafür habe ich im Grunde kein Verständnis. Ich mache einen Punkt an der Stelle.
Ein langer Überblick. So, ich übergebe an JS, wenn überhaupt noch Fragen übrig sind.
Ja, ich musste gerade tatsächlich ein paar Mal meine Frage verwerfen wieder, aber jetzt habe ich, glaube ich, eine gefunden, die Sie noch nicht ganz beantwortet haben. Würden Sie mir denn zustimmen, dass die Corona-Pandemie eine schon länger laufende Entwicklung der steigenden sozialen Ungleichheit in Deutschland noch beschleunigt hat in diesem vergangenen Jahr?
Ja, das ist eine absolut nachvollziehbare Frage, aber die ist offen gestanden schwer zu beantworten. Ich habe nicht nur viel geredet, das tut mir auch leid. Das ist aber eine sehr komplexe Materie und wir müssen über verschiedene Ungleichheitsformen und gesellschaftliche Bereiche reden. Ja? Die Ungleichheit in Deutschland im Bereich der Lohnungleichheit beispielsweise oder auch im Bereich der Ungleichheit der Familieneinkommen ist im internationalen Vergleich eher gering oder moderat. Das hat viel damit zu tun, dass der Wohlfahrtsstaat noch immer sehr gut funktioniert, jedenfalls deutlich besser als in Frankreich, deutlich besser als in Spanien und so weiter und so fort, deutlich besser als in Polen. Es ist im Moment noch zu früh, es gibt noch keine Studien und zu wenig Zahlen, um abschätzen zu können, ob sozusagen im Bereich der Ungleichheit, die am Arbeitsmarkt erzeugt wird, also die Lohnentwicklung, ob da sehr, sehr krasse und auch dauerhaft wirkende Verzerrungen und Verstärkungen von Ungleichheit sozusagen entstanden sind. Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich würde vielleicht der These zustimmen, dass die Bildungsungleichheiten, dass die stark zugenommen haben. Und sind die in der Vergangenheit gestiegen? Sehr schwer zu sagen. Wenn Sie auf beispielsweise die PISA-Studien gehen in der Vergangenheit, würde ich eher sagen, dass die Bildungsungleichheiten in Deutschland abgenommen haben. Also PISA-Studien haben für Deutschland noch vor 10 Jahren sehr, sehr, sehr große Unterschiede bei den Bildungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern auch vor 15 Jahren aufgezeigt und auch ein großes Gefälle zwischen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ohne oder aus oberen Klassen und unteren Klassen etc. Diese Gaps sind geschrumpft in Deutschland. Da müssen wir, glaube ich, noch eine Weile zuwarten, um das dann abschließend beurteilen zu können oder auch besser zu wissen als im Moment. Aber alles, was wir derzeit sehen, weist darauf hin, dass Bildungsungleichheit zugenommen hat. Bis hin zu der Exklusion von Hunderttausenden Personen über längere Zeiträume. Also es gibt in meinem Bekanntenkreis, in Ihrem sicherlich auch unzählige Beispiele dafür, dass Schülerinnen und Schüler es schlichtweg nicht mehr gepackt haben, in diesem digitalen Format mitzumischen, die Eltern es nicht mehr geschafft haben. Und das ist aus meiner Perspektive dramatisch. Das kann man nicht stark genug artikulieren. Ich finde, diese Gesellschaft, in der wir leben, hat diesbezüglich total versagt. Es ist schrecklich anzusehen, wie stark im Grunde Corona auf die jungen Leute, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrlinge und auch vielleicht mit Abstrichen auf die Studierenden wirkt und wie wenig das im Grunde in unserer Wahrnehmung und in der politischen Diskussion eine Rolle gespielt hat. Wir haben uns zu selten damit befasst und zu stark nur mit ein paar Corona-Gesundheitsindikatoren Gesellschaftspolitik gemacht, aber wie sehr wir da einer jungen Generation Probleme übergeholfen haben und wie wenig wir die Schulen konkret unterstützt haben, insgesamt als Gesellschaft, ist ein ungeheurer Skandal aus meiner Perspektive. Umso mehr ist, glaube ich, hochzuschätzen, wie sehr sich Leute engagieren. Ihr Lehrer hier, Herr Kabisch, so beeindruckt mich in seinem Engagement, wo ich ja nur einen Mini-Ausschnitt seiner Arbeit kenne. Es hängt also sehr stark von einzelnen Personen ab und auch von einzelnen Schulen, die das vielleicht besser gepackt haben als andere. Aber insgesamt ist die Last der Bewältigung dieser Krise zu sehr bei jungen Leuten gelandet. Und das ist im Grunde ein Problem. Und ich gehe weiter und sage, es ist ein Skandal, dass wir uns darum so wenig gekümmert haben. Und der Digitalpakt der Bundesregierung ist ein Hohn, ehrlich gesagt. Wie sollen Schulen, die mit dem Rücken an der Wand stehen und durch so eine Sondersituation irgendwo 100 Seiten Antrag ausfüllen? Kein Wunder, dass die Mittel nicht abgefragt werden. Was ist denn das für eine Politik, bitte? Das ist ja peinlich geradezu. Wer sich das ausgedacht hat, ist unvorstellbar. Ich werde zu polemisch. Ich hoffe, Sie schneiden das raus, Herr Kabisch.
Ich schneide, im Podcast wird in der Regel nichts geschnitten. Dafür fängt es an. Außer das Lob schneide ich raus. Aber den Rest schneide ich nicht raus. Nein, alles gut. Ich würde übergeben nochmal an die restlichen Fragen. Vielleicht versuchen wir, Herr Biebe, wenn es geht, ein bisschen kürzer zu antworten. Nicht, weil wir Sie nicht hören wollen, gar nicht. Sondern wir wollen ja dann vielleicht nach Ahas Frage dann in die Diskussion übergehen. Und das soll ja quasi Ihre...
Jessen hat auch noch was, glaube ich.
Ich weiß, ja, alles gut. Ich habe Hans nicht übersehen. Also Hans weiß schon, wie die Reihenfolge aussieht.
Kann ich auch was sagen?
Ja, du fängst ja an gleich. Du fängst doch an. Okay. Alles gut. Du darfst starten, dann Hans und dann Aha und dann lass uns mal so richtig in Diskussion kommen. Du darfst.
Okay, und zwar sind ja sehr viele verschiedene Meinungen während der Corona-Krise aufgetreten, vor allem QAnon, die jetzt bekannt geworden sind. Denken Sie, dass es auf die sozialen Ungleichheiten, die während der Pandemie entstanden sind, zurückführbar?
Braucht, glaube ich, nochmal die Frage. Was ist jetzt die Frage? Ach so, oder höre ich sie nicht? Und sie hängen? Entschuldigung, ist mir nicht ganz klar.
Sonst wiederhole ich die Frage nochmal, falls es da akustische Schwierigkeiten gab. Also NZ hat die These, / Frage aufgestellt, ob das Erstarken von Verschwörungstheorien, wie beispielsweise die QAnon-Bewegung, auch durch soziale Ungleichheiten und durch das Erstarken von sozialen Ungleichheiten in der Corona-Pandemie gefördert wurde, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich hoffe. Ja, sie nickt. Gut.
Da kann ich zwei Sachen sagen. Also ich bin kein wissenschaftlicher Experte für das Entstehen von sozialen Bewegungen. Also das bin ich einfach nicht. Und ich möchte insofern dann lieber nur als Bürger antworten, als politisch interessierter Bürger und sage Folgendes dazu, dass sich solche Verschwörungstheoretiker und auch Verschwörungsbewegungen und auch rechte Gruppierungen in dieser Zeit dieses Thema gesucht haben, ist kein Zufall. Das Thema liegt auf der Straße. Es ist aber auch nur ein Vehikel, um Aufmerksamkeit in den Medien zu kriegen, um vielleicht die eigenen politischen Ziele auch artikulieren zu können. Hätte es ein anderes Thema gegeben, hätten Sie das genommen. Denken Sie mal 2-3 Jahre zurück. Da sind wir bei der Flüchtlingskrise und dann können Sie den Rest sich selber denken. Also das hat mit der Ungleichheit, die ja zunimmt, speziell im Bildungsbereich, auch am Arbeitsmarkt in sehr vielen Ländern, ja, speziell in den USA, gibt es extrem krasse Folgen bis hin zu echter Not. Wenig Essen, die Food Kitchen in den USA, Millionen Leute versorgt pro Monat. Das ist unvorstellbar. Das Land ist so reich, reicher als Deutschland im Durchschnitt, wenn man so will. Und dennoch ist es so, dass Millionen Leute nichts mehr zu essen hatten. Also das ist ja mit unserer Situation nicht vergleichbar. Also da muss man nochmal anders drüber nachdenken, weil meine Antwort als Bürger wäre, das Thema lag auf der Straße, es ist kein Zufall, aber mit jedem anderen Thema hätten sie es auch gemacht.
Dann Hans. Hans muss ich nur noch entmuten. Verwöhn dich. Sonst schieben wir Aha erstmal vor, Hans, bis wir vielleicht dich entmute kriegen.
Ja.
Jetzt bist du. Ah, perfekt. Man hört dich, Hans. Darfst, gerade warst du. Da nicht. Dann guck nochmal kurz, probier's nochmal aus. Aha, du darfst.
Ja, ich habe eine relativ konkrete Frage. Und zwar haben wir gesagt, dass wir sehr viel mit Studenten zusammenarbeiten. Und mich interessiert, wie sich die Ungleichheit zwischen den Studenten äußert. Also gibt es bestimmte Momente der Auffälligkeit, Unterschiede zwischen den Studenten, die sich bereits jetzt herauskristallisieren? Oder gibt es Studenten, die mit ihren Erfahrungen zu Ihnen gekommen sind und mögliche Geschichten, die sich wiederholen oder einzelne Erfahrungen wiederholt haben?
Also ich kann dazu zunächst erstmal sagen, dass ja mehrere hunderttausend Studierende auf Anträge auf Unterstützung gestellt haben. Gab es ja ein Corona-Sonderpaket für Studierende. Das sind, ich glaube, so zwischen, ich habe die genaue Zahl nicht, aber irgendwo im Bereich von 300.000 bis 500.000 Personen, glaube ich. Aber das kann man nochmal nachprüfen. Also man sieht, dass die auch ökonomische Not bei vielen groß ist. Das hat damit zu tun, dass eine Menge Jobs von denen weggebrochen sind. Das ist ja keine Frage. Also die Studierenden von heute, im Unterschied vielleicht noch zu der Zeit vor 10 Jahren oder auch 20 Jahren, gehen im Regelfall alle sehr viel arbeiten. Also ich würde sagen, so diese Vision, Uni, Schule vorbei, Studium, tolles Leben. Ich muss nicht arbeiten, sondern es ist alles super. Ich studiere und habe ein super Leben. Das stimmt zwar, aber sie müssen viel nebenbei arbeiten, um irgendwie ihr Leben auch zu finanzieren. Die meisten haben mindestens eine Halbtagsstelle, würde ich sagen. Das ist sehr klar erkennbar für mich. Und viele der Jobs, die die Leute haben, in der Gastronomie beispielsweise, aber auch Kunst und Kultur in den Startups sind weggebrochen aufgrund der Corona-Situation. Haben viele, ja, ich habe persönliche Gespräche mit mehreren Leuten geführt, also sicherlich ein Dutzend und mehr. Das ist meine zweite Kurzarbeit und wenn es nochmal kommt, macht die Firma zu. Sowas, das gab es viel und dennoch sind nicht alle davon betroffen, das ist auch klar. Was man dazu noch beobachten kann, und das ist jetzt eher empirische Evidenz, keine Statistik, viele der Studierenden, die in Potsdam studieren, sind nach Hause gezogen zu ihren Eltern, weil sie die, ja, die Sondersituation Corona in einem WG-Zimmer, 14 Quadratmeter für etliche 100 Euro in Potsdam oder Berlin, da drin findet dann der Job statt am Computer, da findet dann das Studium statt am Computer und dann findet vielleicht auch noch die Beziehung statt am Computer oder hoffentlich nicht am Computer. Das haben die irgendwann auch nicht mehr ausgehalten. Die Wohnbedingungen von Studierenden sind nicht so super im Durchschnitt und eine Menge Leute haben sich entschieden, irgendwie das Exit, die Karte Exit zu ziehen und rauszugehen und lieber zu den Eltern wieder zurückzuziehen. Also das beobachten wir noch. Ansonsten die vielleicht positive Nachricht, ich habe den Eindruck, dass die Absolventen und Absolventinnen, also die mit einem Bachelorabschluss rausgehen oder auch mit einem Master, jetzt keine verschärften Schwierigkeiten haben am Arbeitsmarkt. Meine größte Sorge war eigentlich mit Blick auf die Studierenden, dass die nach ihrem Ausbildungsende keinen Anschluss finden. Und das ist aber nicht beobachtbar für mich bisher. Obwohl es Studien gibt, die sagen, dass zum Beispiel Schülerinnen und Schüler sehr starke Zukunftsängste haben und sich sehr starke Sorgen machen um ihre Bildungszukunft und auch die berufliche Zukunft. Aber die Studierenden nach meinem Dafürhalten sind meistens gut in neue Jobs reingekommen oder haben in die Jobs weitergearbeitet, in denen sie schon waren. Was im Grunde aber, Punkt. Ich mache einen Punkt an der Stelle. Also das ist das, was ich hier sagen kann. Also die größte Sorge hat sich nicht erfüllt und das finde ich ist im Grunde eine gute Nachricht. Das muss man auch sagen an der Stelle.
Also ich denke, da spreche ich jetzt nicht nur für mich, sondern für uns alle, dass es eine sehr zuversichtliche Nachricht ist tatsächlich. Gerade das war ja auch Thema unserer letzten Folge, also die Angst vor der Zukunft und der beruflichen Zukunft vor allem.
Ich verstehe Sie da voll und ganz. Und nochmal, ich glaube, dass der primäre und sekundäre schulische Bereich, also die Grundschulen, aber auch die weiterführenden Schulen, sind sehr, sehr stark überproportional von der Corona-Krise betroffen. Es hat viel mit dem Hin und Her der Gesellschaftspolitik insgesamt zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass wir gesellschaftlich im Grunde nicht unterstützt haben. Und ich will jetzt nicht mit dem Finger nur auf die politische Klasse zeigen. Und das hatte vorhin schon gesagt, es gibt das Engagement einzelner Personen, Lehrerinnen und Lehrer und auch von Schulen. Das ist, kann man überhaupt nicht deutlich genug machen, dass es das gibt. Und die Wertschätzung dafür muss man auch formulieren. Aber insgesamt haben wir diese Krise zu stark auf die Schultern von jungen Leuten gepackt. Was, glaube ich, mit das Schlimmste ist, ist, dass einfach sich fast jeden Tag, jede Woche alles geändert hat. Es gab keine Planungssicherheit oder irgendwie mal einen Blick in die Zukunft, der ein bisschen Spaß macht oder irgendwie eine Sicherheit erzeugt. Und das kann man mit jungen Leuten im Grunde eigentlich nicht machen. Und es dauert mich sehr. Es dauert mich sehr, auch als Vater von zwei Töchtern. Es dauert mich sehr, dass wir so eine verkürzte Gesellschaftspolitik betrieben haben und dass jede Stimme, die sich da irgendwie auch, es wurde ja schon die Verschwörungstheorie-Karte gezogen, ne? Und ich habe darauf geantwortet, wie ich geantwortet habe. Aber es dauert mich sehr, dass wir jede Stimme, die sozusagen diese Missstände geäußert hat und artikuliert hat und versucht, irgendwie dagegen zu steuern oder irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, die wurde letztendlich nicht gehört, ausreichend. Das ist das Mindeste, was man sagen muss an der Stelle. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir daraus Lehren ziehen, dass man sich in einem Vierteljahr mal anschaut, gegenseitig, und der Sommer genutzt wird von Seiten der Politik, dass das im Herbst in den Schulen besser weitergeht und dass die Versäumnisse, die wir haben im Bereich der auch Digitalisierung, also von Vermittlung digitaler Kompetenzen, was mal so die erste Idee wäre, ein Schulfach digitale Kompetenzen, also wo lernen Sie das? Auf dem Schulhof nehme ich mal an, als Fach gibt es nicht. Also von der Vermittlung digitaler Kompetenzen über das Ausgleichen von Ressourcendefiziten in bestimmten sozial schwachen Familien bis hin zu der konkreten personellen und finanziellen Unterstützung von Schulen. Die Schulen standen vorher mit dem Rücken an der Wand, die Lehrer haben ein viel zu hohes Deputat. Also es ist ein erstklassiger gesellschaftlicher Skandal, dass wir da haben so die Zügel schleifen lassen und da muss was passieren. Und ich hoffe, dass das irgendwie, dass die Kraft dafür reicht über den Sommer und sich da irgendwie Leute finden, die das artikulieren und es im Herbst und zukünftig mittelfristig besser weitergeht mit der Bildungspolitik und speziell in den Schulen. Das will ich nochmal ganz klar sagen an der Stelle.
So, Hans, du darfst und dann geht's in die Diskussion.
Ja, übrigens, ich habe die ganze Zeit versucht, mich zu entmuten vorhin, immer drauf gedrückt, das Ding hat nicht reagiert.
Mag dich nicht, Hans, warum?
Okay. Die Eingangs- oder ja, die Ausgangsfrage war ja gewesen, ob sowieso schon bestehende Ungleichheiten und Ungleichheitsdynamiken noch verschärft würden. Da haben Sie ein bisschen zögerlich geantwortet. Ich habe mich gefragt, liegt es vielleicht daran, und das ist die Frage, dass die Kriterien, die wir normalerweise anlegen für soziale Ungleichheiten und Prozesse, unter Umständen zu sehr statisch und oberflächlich sind, müssten wir nicht einen sozialpsychologischen Begriff mit einbauen bei der Bewertung, wenn man sagt, Krise ist eine Herausforderung, die zur Bewältigung ein Set von Fähigkeiten benötigt. Und diese Fähigkeiten drücken sich nicht unbedingt eins zu eins aus in Einkommen oder Wohnungsquadratmetergröße oder Bildungsabschluss, aber es sind Krisenbewältigungsfähigkeiten. Und in dem Maße, wie die nicht genügend ausgeprägt sind, geraten Menschen dann unter den Bedingungen der Krise eine weitere, auch soziale Benachteiligungssituation. Also es ist eine andere Art von Kriterium als das, was üblicherweise in den Sozialwissenschaften, auch in der empirischen Sozialwissenschaft verwendet wird. Brauchen wir, das ist die konkrete Frage, zur Analyse und letztlich dann auch zur Reaktion auf die Corona-Mängel, brauchen wir da ein neues Kriterium, mit dem wir diese Art von qualitativer sozialer Benachteiligung erfassen können?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also es spricht ja aus meiner Perspektive mit meinen Worten den Bereich der Resilienz an, also der Fähigkeit, widerständig zu sein und ja, soziale, gesellschaftliche, psychische Herausforderungen, Krisensituationen zu bewältigen. Und das variiert mit Sicherheit zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Und ich danke Ihnen für den Punkt, den Sie hier aufmachen. Es ist nun aber tatsächlich, habe ich das Problem, dass ich als Wissenschaftler unglaublich gerne auf der Basis von Fakten und publizierten Studien argumentieren wollen würde und ich auch diese Trennlinie zwischen mir als Bürger und politisch interessierter Bürger und Wissenschaftler immer versuche zu ziehen. Ich stimme Ihnen zu, dass wir vielleicht andere Kriterien brauchen und Resilienz ist ein Riesenthema und das hatten wir zu wenig auf dem Schirm bisher und in dieser Krise ist es irgendwo offen zutage getreten, dass wir da irgendwie stärker hinschauen müssen. Da stimme ich Ihnen zu. Ich kann aber mit Blick auf die Ungleichheitsentwicklung Ihnen leider auch nur das sagen, was ich bisher sage. Denn die Langzeitstudien, die wir bräuchten, die liegen uns noch nicht vor. Wir haben vermutlich beispielsweise mit den Studien des sozioökonomischen Panels, vielleicht auch mit der Mannheimer Corona-Studie, die ja ein Teil des digitalen Mannheimer Digitalpanels ist, haben wir die Möglichkeit, durch Wiederholungsbefragung in diesem Jahr und auch zukünftig und den Befragungen, die in der Vergangenheit mit denselben Personen durchgeführt wurden, zu zeigen, ob sich denn und in welchen Bereichen sich Ungleichheiten verschärft haben. So, diese Studien noch nicht durchgeführt worden und sie sind noch nicht durchgeführt worden. Wir haben bisher nur Querschnittsanalysen. Also eine Analyse aus Herbst 2020, die Kurzarbeiterzahlen von April 2021 und so weiter und so fort. Das erste Shutdown, wie viele Schülerinnen und Schüler werden nicht mehr erreicht, die Vodafone-Studie Frühjahr 2020. Also wir haben sehr viele Studien im Querschnitt. Die werfen sozusagen ein Spotlight auf eine bestimmte prekäre Situation, untersuchen Dinge und zeigen, wo wir stehen im Moment. Aber langfristige Beobachtungen, Langzeitstudien haben wir noch nicht. Dazu sind wir mittendrin in dieser, sind wir zu sehr noch mittendrin. Und ich will jetzt auch nicht mich zu stark auf diese methodischen Fragen zurückziehen, aber ich finde es extrem bedeutend, dass man sich das klar macht, dass wir noch mitten in der Krise sind und dass wir ein bisschen Zeit brauchen werden, um genauer zu verstehen, wer diejenigen sind, die am stärksten auch Nachteile hatten. Und einiges liegt schon auf der Hand und einiges ist schon gesagt worden, aber im Sinne sozusagen auch des wissenschaftlichen Belegs ist es noch ein Tick zu früh im Moment. Und das bedauere ich auch, aber so schnell ist die Wissenschaft dann an der Stelle nicht, obwohl sie, glaube ich, enorme Ressourcen in die Untersuchung dieser sozialen Frage hineingesteckt hat. Ja. Also das ist jetzt leider nur meine Antwort und ich kann Ihnen nichts Besseres liefern. Also ich habe Dutzende Sachen, die publiziert wurden, gelesen in meiner Vorbereitung und kann Ihnen das liefern, was ich Ihnen liefere und sage, es fehlt etwas, nämlich die Langzeitbeobachtung, die wiederkehrende Befragung auch über das Jahr 2021 hinaus. Das wäre wichtig. Kommen die Leute, die jetzt in der Gastronomie ihren Job verloren haben, wieder in einen Job rein 2021, ist der schlechter bezahlt? Das wäre die entscheidende Frage. Muss die Gastronomie die Leute stärker unter Druck setzen? Werden dann noch weniger gute Jobs geschaffen und wird noch schlechter bezahlt als noch 2020? Das wäre eine Frage für die Zukunft, für die greifbare mittelfristige Zukunft, um nur ein Beispiel zu nennen. Und da sind wir noch nicht.
So, ich würde vorschlagen, es gibt zwar zwei Fragen, aber vielleicht können wir die Fragen gleich mit indirekt in die Statements aufnehmen oder wie auch immer wir das am günstigsten gestalten. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir die Fragen, die wir gerade so andiskutiert haben, einfach mal zu uns zurückholen und versuchen mal unsere eigene Position darzunehmen. Denn ich habe ja ganz bewusst am Ende des Intros dieses Statement genommen, in dem ja eigentlich formuliert wird, und Herr Verwieber hatte mir eigentlich auch zugestimmt am Anfang, dass wir gut durch diese Krise auch mit Blick auf soziale Ungleichheiten gekommen sind. Also mehr Gewinner als Verlierer. Und mich würde mal eure Position dazu interessieren. Wie würdet ihr das einschätzen? Gibt es mehr Gewinner als Verlierer? Das war ja die Position des Intros. Oder nehmt ihr die Position an, die man deutlich auch stark im Internet verteilt findet, nämlich, dass es mehr Verlierer als Gewinner gibt? Und vielleicht viele Bereiche, passend auch zu dem, was wir gerade gehört haben, vielleicht noch gar nicht so erforscht sind, wie sie vielleicht erforscht sein müssen, um alles zu verstehen. Also wie würdet ihr quasi diese These aufnehmen? Ah, du kannst ja mal anfangen, du warst die Erste, die noch eine Frage hat. Vielleicht können wir das gleich miteinander verbinden als Statement und dann gucken wir mal.
Ja, also meine Frage richtete sich an Hans und zwar wollte ich wissen, an dich Hans, welche Indikatoren forderst du oder anhand welcher Indikatoren sollte man forschen und auch die Studien richten? Und dann kann ich noch kurz mein Statement ergänzen. Ich denke, dass es tatsächlich mehr Verlierer gibt, dass es ziemlich offensichtlich ist, wenn man den Querschnitt der Gesellschaft betrachtet. Ja, es gibt vereinzelt Gewinner wie Jeff Bezos, der auch im Intro genannt wurde, oder andere Online-Händler, die natürlich ein hohes Plus an Gewinn einfahren konnten. Aber insgesamt hat die Pandemie einen Großteil der vor allem prekär Beschäftigten getroffen und das in einem teilweise sehr harten Maß. Also Kurzarbeit, denke ich, ist da noch das kleinste Problem im Vergleich. Und insofern denke ich, dass neben diesen Beschäftigten natürlich auch Kinder sehr schwer getroffen wurden und dass die Auswirkungen noch nicht erfasst wurden. Ich sehe das selbst im Umfeld jüngerer Kinder, bei Geschwistern von Freunden. Die Bildungslücken sind enorm. Und ich glaube, dass sich die Folgen dessen erst nach einigen Jahren abzeichnen werden.
Bevor Hans reagieren kann, vielleicht holen wir noch JS dazu. Auch die hat ja eine Frage gehabt. Vielleicht können wir das wieder mit ihrem Statement gleich sinnvoll verbinden. Sonst schieben wir die Frage, ist auch kein Problem. Wie würdest du es einschätzen?
Also zum einen hatte ich keine Frage mehr, sondern eher eine Diskussionsfrage, aber ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Sinn, wenn wir das alles durcheinander sagen. Also würde ich sagen, Hans kann erstmal antworten.
Danke. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie die Kriterien aussehen müssen, weil ich glaube, es ist etwas, was man nicht so einfach messen kann, wie zum Beispiel die Frage, kriegt er seinen Job wieder? Wie ist die Einkommenssituation später im Vergleich zu vorher? Das ist relativ einfach empirisch zu erfassen und umzusetzen, auch im größeren Maßstab. Wenn es jetzt aber darum Entschuldigung, geht, welche Krisenbewältigungsfähigkeiten oder eben Resilienz haben Menschen und wo sind da die Unterschiede? Ich glaube, methodisch würde man da eher über das Instrument von Gruppeninterviews oder Gesprächen rankommen, wo man dann sagen müsste, welche Krisenerfahrungen haben die Einzelnen erlebt und wie haben Sie sie bewältigt? Als alter Segler mache ich jetzt mal den Vergleich. Bei ruhiger See und wenig Wind ein Schiff übers Wasser, ein Segelschiff zu fahren, ist relativ leicht. Wenn die See hochgeht und du Sturm hast und tückische Winde, dann sind seemännische Fähigkeiten, weiß jetzt keinen besseren Begriff, nötig, die sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind. Da gehört dann ein kühler Kopf dazu, da gehört die Einschätzungsfähigkeit, wie reagiert das Schiff, dazu gehören die richtigen Handgriffe. Und ich glaube, so etwas kann man wirklich nur, könnte man überhaupt nur feststellen, indem man wirklich qualitative Gruppengespräche führt und analysiert, in denen Menschen berichten können und sich austauschen, wie sind sie in der jeweiligen, mit jeweiligen Krisensituationen umgegangen. Und ich glaube, dann wird sich da rausstellen, aus sehr unterschiedlichen Elementen zusammengesetzt, wo ist Resilienz höher gewesen, wo niedriger und dann hopefully auch, welche Schlüsse muss man daraus ziehen für zukünftige Bildungsprozesse? Denn in der Tat, das ist eine gewaltige Herausforderung fürs Bildungssystem. Also angefangen von solchen Sachen, wie schon gesagt wurde, wie läuft elektronische Kommunikation im Unterricht? Also das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Es nützt ja nichts zu sagen, und jetzt halten wir hier Zettel in die Kamera und oder verschicken Aufgaben als E-Mail, sondern digitaler Fernunterricht ist eine komplett andere Art des Lernens. Das müssen Lehrpersonen wie Lernende erstmal lernen. Auch das muss entwickelt werden. Also, wie gesagt, da eine Analyse über qualifizierte und qualitative Gruppendiskussionen, über deren Krisenbewältigungsmechanismen und Erfahrungen und dann sehen, was dabei rauskommt.
Herzlichen Dank. JS wird uns deine Frage noch vorstellen. Du hast ja den guten Gedanken gemacht, nehme ich an.
Das weiß ich jetzt nicht so ganz, aber vielleicht sollten wir erstmal Ihre Frage beantworten. Sonst geht es alles hier so durcheinander.
Du kannst ruhig deine Frage nehmen, vielleicht können wir das dann verbinden. Sofern werden die nicht sein, nehme ich an.
Naja, also tatsächlich habe ich mir in Vorbereitung auf diese Folge den Beitrag angeschaut, den Sie auch im Intro hatten, dass eben eine einmalige Vermögensabgabe gefordert wird von den PandemiegewinnerInnen. Also meine Frage ist, findet ihr, dass das Sinn macht, um eben dauerhaft diese Krise nicht auf Leistungen, zu Lasten der Sozialleistungen fallen zu lassen? Oder würdet ihr das eher ablehnen und würdet ihr denken, dass die Leute sich das Geld erarbeitet haben und dass es unfair wäre, jetzt diese Maßnahme der Umverteilung zu ergreifen?
Ich glaube, Haru, du kannst starten. Mhm.
Dazu habe ich auch tatsächlich ein bisschen recherchiert und ich finde, das wurde im Podcast der Lage ganz gut aufgeschlüsselt, auch rechnerisch, wie sich die einzelnen Beiträge oder wie man an diese Beiträge kommen würde, und da ist diese Abgabe ja über einen längeren Zeitraum geleistet werden kann, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie lang, ich glaube, es waren 10 Jahre, aber da bin ich auch nicht ganz sicher, deswegen kann ich nur auf den Podcast verweisen, auf die letzte Folge. Und ich denke, dass es durchaus eine Möglichkeit wäre, um mit den Pandemiekosten umzugehen. Das allerdings dann tatsächlich auch, sollte auch an Vorteile gedacht werden für die Gesamtbevölkerung. Und darunter könnte man zum Beispiel den Ausbau des Gesamtnetzes oder ja den 4G oder 5G-Ausbau in Deutschland, den Glasfaserausbau fassen. Und insofern wären die Maßnahmen sinnvoll. Wenn das Geld allerdings für Bereiche verwendet wird, die nicht die Gebenden, also die nicht die Geldspender betreffen, dann halte ich es für sehr, sehr schwierig.
Nur kurz als Ergänzung, bevor EN zwischengehen kann. Dieser Vorschlag, auf den die Lage sich da bezogen hat, ist ein Vorschlag der Linken, die da ab, jetzt müsste ich nochmal nachdenken, 500.000 Euro, glaube ich, ist die Grenze gewesen, wenn ich alles täusche, ne? 2%. Und die 2% Jahreseinkommen dann auf 10 Jahre gestreckt, also Auszahlung auf 10 Jahre gestreckt. Damit man quasi nicht sofort von seinen, ja, machen da eine sehr utopische Rechnung auf, von also utopische Rechnung, weil das nicht typisch ist für Deutschland, dass jemand 50 Millionen im Jahr verdient und dann rechnen sie es runter. Aber genau so ist die Argumentation da in der Ausgabe gewesen.
Genau, und es wird der Status quo genommen. Also es wird ein fester Tag festgelegt,
für die Berechnung. Genau.
Ich will nur sagen, man könnte ja das so anders machen, man könnte ja eine dauerhafte Vermögensabgabe daraus machen. Na, also man muss es ja nicht einmal machen im Sinne von Corona-Soli, sondern man könnte ja eine dauerhafte Vermögenssteuer daraus machen, wie wir sie schon mal hatten und die dann aus anderen Gründen vom Verfassungsgericht einkassiert wurde. So, EN, du darfst.
Danke. Ich finde es interessant, dass gerade neue Konzepte erarbeitet werden. Es gibt ja im Prinzip das Konzept von der Bundesregierung, dass bestimmte Hilfen geleistet werden. Ist das, also das Aufkommen dieser Fragestellung, jetzt nicht ein Indikator dafür, dass die Corona-Hilfen in vielen Hinsichten zu kurz gekommen sind? Man hört aus so vielen Betrieben, dass die Hilfen gar nicht angekommen sind, viel zu spät angekommen sind, dass es bei Weitem zu wenig war. Ist das nicht eine Baustelle, die man erst angehen sollte?
Eine so schön offene Frage in den Raum gestellt. Hansi, würdest du es denn sehen? Würdest du sagen, dieser einmalige Corona-Boni-Soli wäre was? Oder sollten wir eine langfristige Idee entwickeln? Und du musst dich wieder entmuten. Ist heute der Running Gag. So, jetzt darfst du.
Ja, alles gut. Jetzt geht's ja,
ja
auch. Gut. Ich finde, man soll das eine tun, das andere nicht lassen. Eine einmalige Abgabe, ja. Aber selbstverständlich auch, finde ich, eine dauerhafte Sache. Wir reden ja hier nicht über die Enteignung von Oma ihr Häuschen, sondern wir reden von großen Vermögen, vor allem solchen, die in finanzieller Form vorliegen. Geht nicht um Betriebsvermögen, dass dann irgendeine Schlosserei dicht machen muss. Nein, nein, es geht um große, verfügbare Summen. Und da, finde ich, kann sowohl als, wenn man so will, Corona-Nothilfe-Soli etwas abgeschöpft werden, wie auch wieder eine dauerhafte Struktur, die wir dringend brauchen.
Herr Verwiebel, wie würden Sie das einschätzen aus wissenschaftlicher Sicht? Wäre das eine sinnvolle Idee, diese Abgabe einmalig jedenfalls zu vollziehen?
Ich fange mal wieder mit dem Versuch an, so ein paar Fakten zu bringen. Also Deutschland ist eines der Länder in Europa, was eine sehr, sehr hohe Vermögensungleichheit hat oder eine Konzentration von Vermögen. Im internationalen Vergleich ist Österreich und Deutschland sind die beiden Länder mit der höchsten Konzentration. Vielleicht kommt noch Schweden mit dazu. Und so weiter und so fort. Das heißt, die Idee, also Hans Jessen hat es gerade gesagt, die Schlosserei wird nicht enteignet, auch Oma ihr Grundstück wird nicht verkauft oder muss verkauft werden. Also die Idee, dass das hier sehr viele Leute treffen wird und sehr hart treffen wird, die ist im Grunde aufgrund der Fakten, also der starken Konzentration der Vermögen in den Händen weniger, eigentlich gar nicht so groß. Das heißt, es wird ein paar Leute treffen, aber weniger als sozusagen vielleicht jetzt die konservativ orientierten oder liberal orientierten politischen Akteure formulieren werden oder würden. So ein Konzept der Linken hat ja bei den aktuellen Machtverhältnissen jetzt nicht so wahnsinnig gute Chancen durchzukommen, sage ich mal. Aber es ist natürlich trotzdem sehr verführerisch und auch vielleicht sinnvoll. Ne? Also ich denke, wir müssten letzten Endes auch nochmal zurückgehen irgendwie an die Frage, wie sind denn diese Ungleichheiten, die zugenommen haben in bestimmten Bereichen, auch zustande gekommen. Es sind ja keine freiwilligen Entscheidungen, da hat sich ja keiner was zur Schulde kommen lassen. Leute sind ohne ihr eigenes Zutun, das hat hier eine Kollegin, ich glaube AHA hat es gesagt, bin mir nicht ganz sicher, wer es vorgebracht hat ursprünglich, die sind ohne ihr eigenes Zutun, ohne ihr eigenes Versäumnis, ohne eine Fehlleistung oder ohne den Verzicht auf Bildung oder was auch immer, teilweise in eklatante wirtschaftliche Nöte geraten. Also es gibt in Ihrem und auch in meinem Umfeld genug Beispiele für Selbstständige, die mit dem Rücken an der Wand stehen. Ohne etwas dafür getan zu haben, ohne nicht mal eine wirtschaftliche Fehlentscheidung. Ja, also es gibt keinen Grund, der in dem Agieren dieser Menschen liegt, der dazu geführt hat, dass sie jetzt so schlecht dran sind teilweise. Die Soforthilfen greifen teilweise und greifen teilweise viel zu kurz. Die Auszahlung in den Bundesländern hängt Monate hinterher. Das hören wir permanent und wir hören es viel zu wenig, ist richtig. Aber weil das denen so übergeholfen wurde durch die Gesellschaft, durch die politische Klasse, glaube ich, muss man auch gesellschaftlich darauf reagieren. Und insofern finde ich eigentlich diesen Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, eine einmalige Abgabe, den finde ich gut und sinnvoll. Ich fand genauso gut und sinnvoll, dass man über die Eigentumsrechte an den Impfcodes diskutiert. Und das haben wir nicht getan. Das ist mit hunderten Millionen, wenn nicht Milliardenbeträgen durch die deutsche Bundesregierung gefördert worden. Gleichzeitig sagt die Kanzlerin Merkel, da gibt es überhaupt keine Alternative, als dass das in dem Besitz dieser Firmen bleibt und das Tempo, was wir haben, was langsam ist beim Impfen, muss dann halt so bleiben. Das ist natürlich im Grunde eine konservative Politik, die man ihr auch definitiv zutraut, aber es ist gleichzeitig bei der weiteren Erkrankung von Leuten und dem weiteren Stillstand in vielen Schlüsselbereichen und dem Tod von Menschen auch eine total verantwortungslose Politik. Ja, da steht sozusagen, da steht irgendwo eine traditionelle, klassische CDU-Wirtschaftspolitik und Verständnis von Eigentum vor dem, was man in einer echten Notsituation tun müsste, nämlich neue Wege zu gehen. Und das ist halt sehr wenig passiert in Deutschland. Also ich bin klar persönlich für das, was jetzt gesagt wurde, Vermögensabgabe zur Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Not, die durch Corona entstanden ist. Und ich wäre gleichzeitig dafür gewesen, dass man zumindest temporär diese Impfstoffproduktion ankurbelt und da andere Wege geht, als das getan wurde. Und das kommt auf die lange, lange Liste der Versäumnisse der deutschen Politik noch unten drauf. Also man kommt da an der Stelle leider nicht zu sehr viel Positivem, muss ich schon auch zugeben. Aber wer weiß, vielleicht setzt sich die Linke durch, wir haben einen Wahlkampf, vielleicht gehen die Grünen auf das Ticket. Also es ist ja spannend, wir haben ein Wahljahr, kann sich einiges bewegen und wir haben vielleicht eine Chance, dass wir im Herbst irgendwie anders aufgestellt sind. Das wäre natürlich sehr gut.
Hans?
Ja, weil Sie das angesprochen haben, die Freigabe der Patente. Es ist diskutiert worden, also ich sag's mal, ich gehöre zu denjenigen, die dieses Thema als Frage, ich weiß nicht, ein Dutzend Mal in der Bundespressekonferenz gestellt haben an verschiedene Vertreter der Bundesregierung und am Ende hat Merkel sich dann so positioniert, wie sie sich positioniert hat. Ich finde das auch eine im Grunde skandalöse Politik, die da gemacht wird. Zum einen, darauf haben Sie hingewiesen, ein Teil der Forschung, die dann zu den, Gott sei Dank, zur schnellen Entwicklung von Impfstoffen geführt hat, ist öffentlich gefördert worden. Zum Zweiten, es geht hier überhaupt nicht darum und ging auch nie darum, zu sagen, jetzt sollen die mal gefälligst die Patente auf ewig freigeben, sondern der Vorschlag, der gemacht worden war eine temporäre, eine zeitweilige Freigabe der Patente, sodass Impfstoffproduktion in Ländern, die dazu technologisch in der Lage sind, auf Zeit aufgebaut werden kann. Dafür hat sich am Ende ja sogar US-Präsident Biden ausgesprochen. Das war erstaunlich und manche haben gehofft, naja, dann macht die Bundesregierung auch mit. Nein, da war Merkel sozusagen knallhart und rechts von Biden. Und zwei Drittel der Länder dieser Welt und eine große Mehrheit in der WTO, also in der World Trade Organization, wo das freigegeben werden müsste, die Patente, sind dafür, sie freizugeben. Aber da herrscht wie im UN-Sicherheitsrat das Einstimmigkeitsprinzip. Und solange Deutschland da einfach mauert und nicht mitmacht, ist dieser sowohl sinnvolle als auch mögliche und notwendige Schritt der zeitweiligen Freigabe von Patenten wird einfach durch Deutschland blockiert. Ich finde, das ist politisch kurzsichtig. Und ja, das Wort Skandal passt da mal.
Vielleicht wäre das auch der gute Anschluss für so eine Art Schlussfrage. Wir hatten jetzt über Vermögensabgaben gesprochen als eine Möglichkeit. Vielleicht wäre die Frage ja nochmal für die Runde, welche andere Möglichkeiten sozialstaatlicher Natur hätte es denn noch gegeben? Wir hatten ja genug Dimensionen angesprochen, wo es Probleme gab, wo der Staat vielleicht über andere Maßnahmen hätte reagieren können. Und vielleicht habt ihr Ideen, also welche Alternativen, andere Möglichkeiten, welche sozialpolitischen Wege hätte es denn neben einer Vermögensabgabe vielleicht noch gegeben? Also ich bringe mal so ein Schlagwort, ist es nicht die Zeit des bedingungslosen Grundeinkommens eigentlich? Wenn nicht jetzt, würden manche Linke sagen, als ein Vorschlag. Wie würdet ihr quasi das einschätzen? Wäre das BGE eine Möglichkeit, eine der vielen oder als eine ergänzende Möglichkeit? Aha, dann beginnen wir.
Also ich denke, dass die Idee prinzipiell nicht schlecht ist, aber im Moment vielleicht einen zu hohen bürokratischen Aufwand darstellen würde. Ich denke, dass man viel mehr Anreize schaffen sollte oder neue Berufsmöglichkeiten, die sich ergeben haben, eben für diese Menschen anbieten sollte oder diese verstärkt einstellen sollte. Ich habe einige neue Einstellungen oder neue Jobs gesehen, die sich ergeben haben während der Corona-Pandemie, sei es als Aufseher oder ich weiß nicht, ganz klassisch jetzt das Desinfizieren der Einkaufswagen im Supermarkt, das ist jetzt so das Beispiel, das mir einfällt, aber es gibt vielfältige neue Arten und ich finde, dass man in die Richtung vielleicht gehen könnte, aber grundsätzlich natürlich auch durch die finanziellen Hilfen die Menschen unterstützen könnte. Und da eben die hohe Bürokratie abbauen sollte.
Also ich denke, dass es schwierig ist, was die Finanzierung von diesem Grundeinkommen darstellen soll. Ich meine, wenn man sich anschaut, die ganzen Corona-Hilfen jetzt schon geleistet wurden, ich meine, der Staat verschuldet sich enorm. Und von welchem Geld soll dann dieses bedingungslose Grundeinkommen gezahlt werden? Weil ich meine, umso mehr Arbeitsplätze oder umso mehr Leute ihren Job verlieren, umso mehr muss ja auch das bedingungslose Grundeinkommen gezahlt werden. Also wenn die Firmen das eben nicht mehr leisten können. Und die Arbeitsplätze, die sozusagen dazukommen, die du angesprochen hast, ist halt auch schwierig. Also zum Beispiel ich persönlich, ich bin jetzt gerade in einem Altersheim und mache den Besuchsbegleitdienst sozusagen, der auch neu entstanden ist. Aber mein Gehalt wird zum Beispiel über diese Corona-Hilfen eben gezahlt. Also es bezahlt eben nicht der Betrieb oder sonst was, sondern genau über diese Corona-Hilfen. Und ich glaube, da liegt auch ein Fehler also im System. Also da finde ich, da kollidiert das bedingungslose Grundeinkommen genau mit diesen Corona-Hilfen, die geleistet werden, die natürlich wichtig sind, aber schwierig ist, das Grundeinkommen dann zu bezahlen.
Wobei natürlich, bevor JS gleich kann, das BGE in der Idealvorstellung alle anderen sozialstaatlichen Leistungen ja subsumiert, die er aufnimmt. Und sie ist ja bedingungslos, weil du gerade sagst, LP, wie machen wir mit denjenigen, die arbeitslos werden? Nein, es geht ja würde ja für jeden gelten, egal ob er arbeitet oder nicht arbeitet, ne? Das ist ja nochmal der Hintergrund des Ganzen. Es ist ja bedingungslos in seiner Wunschvorstellung.
Ja, umso schlimmer, da muss ja noch mehr finanziert werden. Also es kommt ja aufs Gleiche dann raus. Also auch wenn andere sozialstaatliche sozusagen Beiträge dann gekürzt werden oder sonst irgendwas, muss es ja trotzdem aus irgendeiner Kasse finanziert werden.
Ja, es gibt ja da Modellrechnungen, die sagen, wenn man alle aktuellen Leistungen streicht und quasi ab Geburt dieses BGE zahlt, dann sind alle Kosten damit aufgenommen. Bis hin, wir hatten Vermögensabgabendiskussionen, also Elizabeth Warren hat in Amerika die Rechnung aufgemacht, nimm 2% den Reichen weg und du finanzierst den Sozialstaat in Amerika ein ganzes Jahr. Insofern, also ich will nur sagen, eine Finanzierungsgrundlage mit Verschuldung hätte es vielleicht immer gegeben, aber ich verstehe den Hinweis natürlich. JS, jetzt darfst du, tut mir leid.
Also erstmal sehe ich die Finanzierung des bedingungslosen Grundeinkommens nicht als Problem. Deutschland hat so einen teuren Sozialstaat, der nicht, meiner Meinung nach, nicht sonderlich effektiv agiert manchmal. Ob man jetzt bedingungsloses Grundeinkommen einführt oder Bürgergeld oder was auch immer, da bin ich prinzipiell immer dafür. Ich würde noch einfach eine ganz andere Maßnahme, ganz generell einfach den Mindestlohn auf 12 Euro anheben, was ja auch von SPD zum Beispiel gefordert wird.
Das musst du noch begründen, warum, JS, da lasse ich dich nicht raus.
Naja, warum? Um eben fairere Löhne zu zahlen und dass das eben auch dann für Leute gilt, die jetzt immer noch so unter dem Mindestlohn durchrutschen, dass man da eben stärker kontrolliert, dass jeder Lieferando-Fahrer und jede Lieferando-Fahrerin, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, den Mindestlohn erhält. Muss ich noch mehr begründen, warum ich gerne
möchte, nein, alles gut, das ist eine Position. Nein, alles gut, ist doch völlig in Ordnung. Ich wollte nur noch diese Begründung hören. Passenderweise wird es auch zum Outro passen, was du gerade gesagt hast, aber so weit sind wir leider noch nicht.
Das habe ich geplant.
Ach so, ja, wunderbar, siehst du mal, das ist Gedankenübertragung. Okay, ich würde vorschlagen, EN, und dann kann Herr Wiebe vielleicht den Blog abschließen und dann gehen wir in die absolute Schlussrunde. Du müsstest dich entmuten, wenn du sprechen willst.
Ich wurde nur gerade kurz vertrieben. Nein, und ich würde gerne auf das eingehen, was JS gesagt hat, und zwar zum Mindestlohn. Ich denke, dass es auch eine sinnvolle Idee ist. Ich finde es nur schwierig beim Mindestlohn, weil dadurch natürlich auch
manche Firmen ihren Standort verlagern würden in andere europäische Länder, die diesen Mindestlohn oder diese Arbeitsstandards und diese strenge Kontrolle nicht haben. Und insofern denke ich, eine strenge Kontrolle des aktuellen Mindestlohns ist natürlich gut und man sollte ihn durch die entsprechenden Behörden anpassen. Aber ich halte es für schwierig, diesen Schritt zu gehen, ohne dass man sich in der EU oder mit anderen Ländern im Allgemeinen abspricht und den anpasst.
Ich wollte eigentlich nur noch eine Maßnahme in den Topf werfen, die leider viel zu oft gefordert werden muss und trotzdem nie eintritt, und zwar, dass die Pflegekräfte gerecht entlohnt werden, dass der Beruf wieder attraktiver gestaltet, angeboten wird. Ich denke, das würde viel helfen. Aber naja, wie schon gesagt, es wurde leider schon, es musste schon zu oft angesprochen werden und es muss auch in Zukunft noch unglaublich oft angesprochen werden, weil passieren tut nichts. Dafür müssen wir auch kämpfen.
So, Herr Verwiebe, Sie dürfen an der Stelle nur ganz kurze Werbung, auch wenn der Veröffentlichung dieser Folge da schon ein paar Wochen ins Land gegangen sind, aber bei der Hans-Jessen-Show, glaube letzte Ausgabe dann, wenn es so war, im Mai, da war Ricardo Lange zu Gast. Korrigiere mich, Hans, wenn ich es falsch ausdrücke, ist ja selber Pfleger. Genau. Und er hatte da sehr eindrücklich seine Erfahrungen geschildert, nicht nur da auch in der Bundespressekonferenz. Also da gerne mal reinschauen, wer da mehr Interesse hat, der erfährt da ein paar Details, die so fand ich es jedenfalls sehr eindrücklich sind, auch in Diskussionen, wenn es um irgendwelche Lockerungsgedanken geht bei der Pandemie, da wird man klüger. So, Herr Verwiebe, Sie haben das quasi Schlusswort für die Diskussion.
Ich will jetzt mal nicht aufs Grundeinkommen einsteigen, also vielleicht nur ein Satz. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass es finanzierbar wäre, in einem Land wie Deutschland, das ja einen sehr, sehr stark ausgebauten Sozialstaat hat. Es wäre ein anderer Sozialstaat, der sehr viel stärker auch die Verantwortung der einzelnen Personen betont. Ja, also man kriegt eine Anfangsausstattung von x 1000 oder x 10.000 Euro und die muss man dann sinnvoll aufwenden für die eigene Ausbildung, fürs Studium etc. Und es würden sehr, sehr viele andere Sozialleistungen zu streichen sein. Also kann potenziell kostenneutral passieren. Also das sind Modelle und es gibt auch andere. Aber prinzipiell wäre es machbar, würde aber im Grunde sozusagen den bisherigen Sozialstaat auch tendenziell abschaffen. Also das, glaube ich, muss man auch sagen. Und viele Steuervergünstigungen müssten gestrichen werden oder würden gestrichen werden. Ich habe lange über die Frage nachgedacht, nicht nur heute, sondern auch schon davor, wie man eventuell, was man lernen kann aus dieser Zeit, in der wir leben, aus dieser Krise, die jetzt doch ein Jahr andauert. Das ist eine Krise, eine umfassende Gesellschaftskrise. Was kann man lernen und können wir nach vorne schauen und gibt es Bereiche, wo wir uns irgendwie verbessern können, wo wir diese Krisenerfahrung produktiv machen können? Also Hans Jessen hat Resilienz angesprochen, ich denke irgendwie an die Zukunft, ja, die ganze Zeit. Und ich finde, dass eine Chance da ist oder sie müsste ergriffen werden. Man müsste sie sicher arbeiten, dass, wie die Kollegin gerade vor mir das auch schon angesprochen hat, dass die Menschen, die in der Pflege arbeiten, einfach auf Dauer finanziell besser gestellt werden. Wir reden über 1 Million Beschäftigte. Das sind 80-90% Arbeitsplätze von Frauen. Das ist ein Beruf, der sehr schlecht bezahlt wird. Mein eigener Vater ist halb erblindet im Pflegeheim. Also ich sehe das einmal in der Woche, alle 2 Wochen, was da los ist und auch schon länger. Die Einrichtungen sind stark unter Druck und sie sind auch in der Corona-Zeit im Grunde eigentlich nicht wirklich substanziell unterstützt worden. Hier und da ein bisschen, aber sie standen die ganze Zeit für sich allein da und mussten Wege und Lösungen finden mit zu wenig Personal. Man müsste auf Dauer diese Jobs besser bezahlen, und zwar substanziell besser bezahlen. Der Bonus, den sich Jens Spahn ausdenkt, hier und da mal 500 Euro, das reicht nicht. Man muss die Jobs auf Dauer besser bezahlen und die Wertschätzung, die wir als Gesellschaft für diese Berufe haben und die dort Beschäftigten, deutlich erhöhen. Und zu der Frage, haben wir dafür kein Geld oder haben wir Geld, sage ich Folgendes: Die Beschleunigung einer ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München oder Frankfurt und Dortmund um 5 Minuten kostet 5 Milliarden Euro und das Geld ist immer da. Der Ausbau des Flughafens X oder der Fernverkehrsknotenpunkt in Stuttgart Milliarden Euro, das Geld ist immer da. Es ist eine politische Frage, eine Frage der Schwerpunktsetzung in der Politik, ob man auf Dauer dort bessere Löhne zahlt. Und das könnte dieses Land sich leisten. Punkt. Zweitens, ich finde, wir müssen über schulische Bildung anders nachdenken, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Auch da kann man immer sagen, es ist kein Geld da, aber es ist ja Geld da. Die Bundesregierung hat in der Vergangenheit die Universitäten sehr stark unterstützt mit der Exzellenzinitiative. Es sind hunderte Millionen Euro, Milliardenbeträge letzten Endes in die Universitäten neu hineingeflossen. Das war auch nötig. Das hat der Bund geleistet, nicht die Länder. Das Föderalprinzip, was wir in der Bildung haben, ist sehr stark kritisiert worden. Es wird schon länger kritisiert mit Blick auf Bildung und Bildungsausgaben. Da gibt es große Unterschiede zwischen den wohlhabenden Ländern im Süden und denen in Mittel- und Norddeutschland. Aber wenn wir in der Lage waren, in der Vergangenheit eine Exzellenzinitiative zu starten an Universitäten und dort hunderte Millionen Milliardenbeträge reinzupumpen in die Unis und mit großen Erfolgen auch, dann sind wir wohl auch in der Lage, die schulische Bildung anders zu betrachten und eine größere Wertschätzung für die Arbeit der Leute auszudrücken, die dort tätig sind, das Deportat der Lehrer zu verringern, die Schulen auf Dauer finanziell besser zu stellen, sie auch mit mehr Ressourcen auszustatten, gerade mit Blick auf Fragen der Digitalisierung und des Unterrichts im Bereich der digitalen Kompetenzen. Ich würde, wenn ich Minister wäre, lieber keinen Digitalpakt in der Art machen oder vielleicht wird auch AH-Ministerin, die wäre wahrscheinlich viel besser, oder JS oder LZ, alle die hier sind, sind die viel besseren Bildungsministerinnen, als ich das bin, weiß ich ganz genau. Oder die wir jetzt haben, seien Sie lieber eine Bildungsministerin, aber auch zusammen machen Sie ein Team aus Bildungsministerinnen, das wäre mal eine Lösung. Ein Team aus 18 oder 17-jährigen Bildungsministerinnen, die sind besser als das, was das Land Brandenburg gerade hat oder auch im Bund. Schwöre ich Ihnen, dass Sie es besser können. Ich würde Computer verschenken. Warum der Digitalpakt? An die, die kein Geld haben. Also sowas. Man muss neue Wege gehen und man muss irgendwo die Schulen anders unterstützen und irgendwie eine andere Wertschätzung für Bildung ausdrücken. Und ich glaube, wenn wir uns da zusammentun, da ist ein Fenster da und man könnte da irgendwo versuchen, eine Kraft zu entfalten, um das einfach zu verbessern. Und das wäre mein großer Wunsch, meine Utopie von einem Land, was in 2021 im Herbst sich neu erfindet und in 2022 besser aufgestellt ist in bestimmten Bereichen. Und entschuldige mich für meine langen Beiträge, das ist eine Berufskrankheit des Professors, das ist grauenhaft, ich kriege es nicht mehr raus.
Gut, die Reflexion ist ja doch da und Frau Ernst, die Bildungsministerin des Landes Brandenburg, will diesen Podcast nicht hören, insofern ist das kein Problem und selbst wenn sie es hört, wer weiß, wie lange sie noch im Amt ist. Übrigens hätte ich gerne mit Ihnen noch, wenn wir noch Zeit gehabt hätten, über Exzellenz der Lehre noch diskutiert, ob das immer alles so exzellent ist, wenn so viele Menschen prekär beschäftigt werden. Aber das ist eine andere Diskussion. Ich würde vorschlagen, lasst uns zur Schlussrunde kommen und so ein bisschen anschließend an EN, die ja schon so einen Vorschlag gemacht hat oder gesagt hat, welche Gruppe sie besonders fördern würde, würde ich euch genau zu diesem gleichen Experiment einladen. Mir reicht auch wirklich ein Name oder eine Gruppe. Nämlich mit der Aussage, wenn ihr ja die Aufgabe quasi bekommen würdet, eine Gruppe als welcher Minister auch immer besonders zu fördern, die in dieser Corona-Zeit gelitten hat. Welche wäre das und warum? Welche würdet ihr besonders fördern? Ich würde wieder mit LP anfangen und dann gehen wir quasi die Anfangsreihe einmal nochmal kurz durch zum kleinen krönenden Abschluss. LP, du darfst.
Alles klar, also meine Entscheidung ist da ziemlich eindeutig. Ich kriege das hier jeden Tag durch meine Eltern mit. Ich würde auf jeden Fall die Pflege unterstützen. Also dieser Beruf muss auch für die Zukunft natürlich wieder attraktiver gemacht werden. Und für viele ist eben da auch das Einkommen bzw. der Lohn eine ganz wichtige Sache. Und sie sind, wie wir bereits im Gespräch jetzt schon festgestellt haben, weit unterbezahlt. Gerade in der Pandemie sind sie eigentlich die systemrelevanten Personen überhaupt, die Krankenhäuser etc. am Laufen halten. Und ich habe auch schon viele gehört, die gesagt haben, das ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr. Und weshalb sie auch aus der Pflege dann ausgestiegen sind im Zuge der Pandemie. Und weil eben das Geld nicht gestimmt hat, die Überbelastung einfach zu hoch war. Und deswegen finde ich einfach, dass die Pflege die wichtigste Bevölkerungsgruppe ist, die da unterstützt werden sollte.
Herzlichen Dank für die kurze Antwort, LP, aber du hast es ja aus eigenen Erfahrungen ausführlich begründet. JS.
Also erstmal finde ich die Frage sehr unfair und gemein, weil jetzt eine Gruppe zu nennen, weiß nicht, ob das jetzt so das so zielführend ist. Natürlich ist Pflege irgendwie das Logische in Konsequenz aus der Pandemie. Um jetzt was anderes zu sagen, ich hatte ja auch schon EssenszustellerInnen angesprochen, würde ich jetzt ganz abseits von der Corona-Pandemie gerne den Mindestlohn in Behindertenwerkstätten haben.
Genau, also ich kann mich auch nicht auf einen Bereich festlegen, weil es relativ viele gibt und ich finde das, also man kann sich nicht auf einen festlegen. Also ich würde auch die Pflege unterstützen und die soziale Arbeit, da also in den unteren Bereichen, vor allem die Streetworker werden auch nicht so gut bezahlt und da die ja auch gebraucht werden, finde ich, dass diese auch unterstützt werden sollten.
Okay, ich denke auch nicht, dass meins kurz wird. Dafür schon mal, Entschuldigung. LP hatte gerade so wunderbar angesprochen, dass sie es in ihrem eigenen Umfeld mitbekommt. Und ich bekomme in meinem Umfeld mit, jetzt mal fernab von den finanziellen Aspekten, dass die Seelsorge zu kurz kommt, dass die eine Konsequenz der Corona-Pandemie ist, dass Leute allein sterben müssen, komplett aus dem Leben gerissen und dass Familien hinterlassen werden, die im schlimmsten Fall nicht mal zum persönlichen Beerdigungsgespräch kommen können. Was jetzt, also ich bekomme es mit, ich habe es täglich mitbekommen und es ist nicht nur eine Last, die auf den Familien liegt. Genau, es ist nicht nur eine Last, die auf die Familien liegt, sondern auch auf der Seelsorge, die sich nicht, vor allem bei alten Leuten, nicht persönlich damit auseinandersetzen können, weil alte Leute, Entschuldigung, aber meistens nicht über technische Endgeräte verfügen oder Fähigkeiten, diese zu bedienen. Ja, das wollte ich auch nochmal loswerden, um jetzt doch noch einen Punkt zu setzen.
Ja, okay, von mir hat man heute jetzt nicht viel gehört. Aber ich fand, auch hier wurden wieder viele unterschiedliche Berufsgruppen angesprochen oder viele unterschiedliche Richtungen. Und ich denke jetzt halt auch, wie JS, man kann jetzt, ich finde die Frage auch ein bisschen gemein, nur eine zu nennen. Ich würde allgemein erstmal sagen, es wurde schon immer diskutiert, dass man die Löhne in der Pflege erhöhen sollte, einfach damit die Berufe attraktiver werden. Denn ich habe es selber miterlebt. Ich war im Krankenhaus, also habe dort ein Praktikum gemacht und man muss schon sagen, sie sind sehr, also sie machen sehr, sehr viel und das in einer sehr kurzen Zeit, das ist schon beeindruckend und das sollte meines Erachtens nach auch gewertschätzt werden und nicht durch einen Applaus oder was auch immer, was wir jetzt während der Corona-Krise mitbekommen haben, sondern eben durch einen höheren Lohn einfach. Damit der komplette Beruf ansprechender gestaltet wird. Aber auch die Seelsorge ist sehr, sehr wichtig. Und auch der Mindestlohn in den Behindertenwerkstätten ist ja auch zurzeit ein diskutiertes Thema. Deswegen, ja, ich kann mich da jetzt nicht direkt festlegen.
Ja, ich habe all diesen Ideen auch nicht mehr viel zu ergänzen, außer dass ich die Idee, die IN genannt hatte, also die der Seelsorge oder ja, dass die Politik verstärkt auf Seelsorge achtet und dafür auch investiert, dass man das auch auf Kinder und Jugendliche ausweitet. Für uns war das jetzt kein extremes Problem oder ich spreche jetzt für mich als Zwölftklässlerin, als Abiturientin, die weiterhin zur Schule gehen konnte und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich meine Freunde sehen konnte. Darüber hatten wir auch schon vermehrt gesprochen, aber gerade für die Jüngeren, die monatelang zu Hause gesessen haben und niemanden gesehen haben, teilweise wirklich überhaupt nicht vor die Tür gehen konnten, weil sie Risikopatienten in ihrer Familie haben. Ich finde, da sollte man das Angebot stärken, sei es in Person oder digital und ja dafür sorgen, dass eben ja, einsame Menschen oder isolierte Personen nicht auf der Strecke sein, egal ob jung oder alt.
Danke für das Feedback, für die Frage. Das schätze ich immer so, dass man halt gleich zurückkriegt. Die Frage ist doof. Stimmt auch irgendwie, aber man muss auch mal ein bisschen provokant sein, damit man kitzelt.
Herr Kabisch, nein, das dürfen Sie nicht falsch verstehen. Das muss ich noch ganz kurz sagen. Die Frage ist nicht doof. Es ist nur der völlig falsche Ansatz, sich jetzt eine Gruppe rauszupicken, die man präferiert. ich verstehe, was sie damit erreichen wollten, aber ich finde die Frage in dem Zusammenhang, den wir heute besprochen haben, über steigende soziale Ungleichheiten in so vielen prekären Jobs, finde ich einfach ein bisschen schwierig am Ende. Und sie schätzen ja Feedback immer so sehr, also dürfen sich dann auch nicht beschweren.
Da hast du recht, wer in die Küche geht, darf die Hitze nicht verneinen oder so. Insofern hast du völlig recht.
Ja, genau.
So war der Spruch nicht. Genau. Ja, ich weiß schon, wer in die Küche geht, darf die... Na, ist egal. Hans ist unser Spruchspezialist, der kennt sich aus damit, aber du hast natürlich völlig recht. Gedanke war ja genau das, hat ja funktioniert insofern. Übrigens, die Steuervorlage von Ihnen nehme ich auf, aber ich würde Hans natürlich zum Schluss nochmal ganz kurz das Wort erteilen. Gleiche Frage, du kannst aber gerne auch mehr Dimensionen nennen, sofern du dich kurz fasst, weil wir haben unsere Zeit schon lange überschritten, aber so sei es halt.
Ganz kurz, wenn es eine Gruppe sein muss, dann auf jeden Fall die Pflege. Balkonapplaus zahlt keine Miete. Und wer sich den demografischen Tannenbaum dieser Republik anguckt, weiß, dass Pflege in den nächsten mindestens 2 Jahrzehnten ein gigantisches Thema werden wird. Das ist unausweichlich. Daneben aber würde ich sagen, was wir brauchen, sind strukturelle Veränderungen. Wir haben darüber geredet, dass das Bildungssystem, das Betreuungssystem, das Einkommenssystem, das Arbeitssystem, das Vermögensverteilungssystem, alle Sozialsysteme, die sind alle nicht so strukturiert, dass wir eine gemeinschaftlich organisierte, am Gemeinwohl orientierte Gesellschaft haben. So, da braucht es schlicht und einfach, ich sage das jetzt mal, den großen Plan, wie wir ihn sehr konkret im Hinblick auf Klimawandel auch entwickeln müssen. Es geht eben auch um einen sozialen Klimawandel. Und da ist es schön, wenn man sagt, jetzt hier einzelne Gruppen, Pflege allen voran, aber es braucht daneben den großen Plan.
JS wollte nochmal Bezug nehmen.
Nein, ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, dass das gerade sehr böse rüberkam von mir. Und ich glaube, das kommt in der Aufnahme ein bisschen falsch, weil dass ich Sie jetzt hier so angemeckert habe. Sie sind auch immer noch mein Lehrer und ich brauche immer noch eine gute Note. Also ich wollte Sie nicht, persönlich angreifen. Ich fand die Frage nur etwas schwierig in dem Zusammenhang. Aber es war jetzt nicht böse gemeint.
JS, wir hatten, glaube ich, in Folge 3 oder 4 schon mal so einen ähnlichen Dialog. Und das Gleiche, was da gilt, sage ich dir jetzt wieder. A, ist Feedback wichtig. B, hat die Frage trotzdem Sinn gehabt. Und C, ist das nicht das Hauptmotiv, warum wir das hier machen? Insofern spielt das, glaube ich, nicht die Rolle.
Okay. Ich wollte nur die Feedback-Mails vermeiden, wo ich dann dafür beschimpft werde, dass ich
tatsächlich
so böse
auf
sie reagiert habe, weil das ja bei Ihnen schon mal passiert ist.
Tatsächlich wurdest du für die Frage wenig beschimpft, sondern eher gelobt, wenn ich mich noch richtig zurückerinnere an die Feedback-Mails. Aber gut. Ian, du wolltest noch was beitragen.
Ja, erstens, es gibt noch eine Meldung. Und zweitens, JS, keine Sorge, meinetwegen, wegen meiner Kritik ist Herr Kabisch's Wortschatz verbessert und das war auch nicht gerade nett von mir formuliert, aber nach einer Aussprache wurde dann auch klargestellt, dass das überhaupt nichts Persönliches ist. Feedback ist immer gut.
Richtig, und tatsächlich gab es in der vorletzten regulären Folge eine Situation, haben mehrere Hörer uns sogar geschrieben, da hat Hans zumindest gesagt. Ich will es nur mal gesagt haben, während ich diesen Wortlaut nicht mehr benutze, hat Hans ihn schon kopiert. So sehr haben wir ihn angeglichen. So, Herr Verwiebe, Sie wollten noch zu der Frage nämlich was beitragen. Da gebe ich Ihnen noch mal ganz kurz das Wort und dann sollten wir zum Schluss kommen.
Also an alle, an AH, an I, weiß ich, N, H, J, S, L, Z, L, H, L, ich weiß nicht. Also alle, die jetzt da sind, Sie sind bald auf der Uni, hoffe ich, denke ich. Und da können Sie mit Kritik loslegen, dass bis der Arzt kommt. Das war jetzt hier harmlos von Ihrer Seite, also nicht so ungut, Herr Kabisch, aber wie Studierende untereinander auch streiten und was da auch gefragt und gefordert ist, auch wie sie ihre Dozenten, Dozentinnen Maß nehmen, da können Sie dann losgehen. Also da freue ich mich doch, vielleicht sieht man sich wieder. Ja? Also so, und ich finde es wichtig, dass man auch dagegen hält und so weiter. Und mit Blick auf, wen will man unterstützen, wo geht das Füllhorn hin? Ich sage, was jetzt irgendwie entweder total mega blödes oder total populistisch oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Den Schülerinnen und Schülern sollte man Geld geben, und zwar, dass sie es ausgeben können. Vielleicht lässt man sie, gibt man ihnen mal ein paar Millionen oder ein paar Milliarden Euro und vielleicht berät man sie auch dabei. Und ich sage das deswegen, weil Schulen vielleicht ein bisschen mehr Mitbestimmung vertragen könnten. Ich habe einen Blog vor einem Jahr gestartet, als ich nicht mehr wusste, wie ich vernünftig akademisch ausbilden soll in Corona-Zeiten und versucht habe, ein neues Forum zu finden für die Publikationen, die Lehre und so weiter von Studierenden. Und ein Beitrag, der mich sehr gefesselt hat in letzter Zeit, war von jungen Leuten, jungen Studierenden im ersten, zweiten Semester, die gesagt haben, Schülerinnen an die Macht, die haben Konzepte, die haben Ideen, die sollten mehr Mitsprache haben in den Schulen. Und wenn das richtig ist, dann wäre ich gespannt darauf, wo die dann mit den Millionen oder Milliardenbeträgen, die sie kriegen und zu verantworten haben, hingehen würden mit dem Geld und wo sie sich für engagieren und was für eine Idee von Bildung dabei rauskommt. Es wird Ihnen vielleicht nicht schmecken, Herr Kabisch, aber vielleicht taucht auch in Ihrem Kurs dann ein bisschen mehr Geld auf und ein paar interessante Leute können eingeladen werden. Aber wenn man irgendwie sagt, wir gehen da raus, dann finde ich, soll man rausgehen mit anderen Ideen. Geld allein hilft nicht, es müssen andere Leute auch das Geld ausgeben und wir brauchen andere Entscheidungen, wir brauchen andere Schwerpunktsetzungen. Und Pflege ist sowieso zu Recht genannt worden, aber ich finde, in der Bildung muss auch strukturell was passieren und vielleicht wäre eine Lösung, dass die Lehrpläne nicht mehr aus dem 18. Jahrhundert stammen, ich überspitze jetzt sehr stark, sondern von jungen Leuten in 2021 auch mit selbst gemacht werden.
Ich weiß nicht,
ob es die bessere Schule wird, vielleicht wird es eine Katastrophe, aber jetzt war es eine Katastrophe, kann es noch schlechter werden?
Ich weiß nicht, warum ich da schockiert reagieren soll. Also wenn es um demokratische Beteiligung geht, wäre ich, glaube ich, der Letzte, der dagegen wäre. Und unser
nein, gar nicht. Ich habe Sie jetzt so ein bisschen...
Nein. Und unser
Schul... Ich finde, Sie machen es fantastisch. Und dass Sie da Schaden nehmen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ernsthaft, also neue Wege gehen und nicht nur Geld irgendwo sagen, sondern irgendwo auch inhaltlich was anderes tun und andere Leute irgendwie beteiligen an Entscheidungen. Und genauso müsste man, wenn man die Pflege stärkt, finanziell, glaube ich, auch die Pfleger und Pflegerinnen stärker zu Wort kommen lassen. Und das findet ja schon nicht statt. Und das meine ich damit jetzt wirklich ernsthaft. Es müssen andere Gruppen sichtbar werden, auch in der öffentlichen Diskussion und nicht immer dieselben 10 Leute, Karl Lauterbach und noch 3 andere Minister in der Talkshow sitzen, sondern verstehen Sie, was ich meine? Darum ging es mir. Und das haben wir jetzt ein Jahr, haben wir das gehabt. 100-mal, 1000-mal Karl Lauterbach im Fernsehen. Also es ist nicht mehr auszuhalten, so wie es gelaufen ist, finde ich.
Ja, vielleicht können wir ja da einen Anteil leisten. Wir sind ja hier größtenteils junge Stimmen, die auch eine entsprechende Reichweite haben. Vielleicht erreichen wir das ja irgendwann. Herzlichen Dank für diesen Hinweis und damit sind wir am Ende angekommen. Wie erwartbar konnten wir das Thema nur anschneiden, aber anschneiden ist besser als gar nicht. Ja, wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Danke für Ihre langen Beiträge, das haben Sie schon richtig erkannt. Aber die waren halt dafür sehr faktenreich und Sie haben sich ja dafür sehr Arbeit gemacht, sehr viel dafür auch nochmal vorab recherchiert. Insofern herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und sonst würde ich die Steilvorlage von EN aufnehmen, die ja darauf verwiesen hat, wie es so um ja, Religion aussieht in Corona. Denn in dieser Reihe Corona und... gucken wir uns unter anderem auch die Rolle der Religion an und alles das, was Ian gerade angedeutet hat. Und da ist es ja nur Zufall, dass genau diese Folge nächste Woche erscheint. Mann, als wenn Ian es gewusst hätte. Insofern ist das der nächste Punkt in unserer Reihe. Aber natürlich auch herzliche Hörempfehlung für den Rest auf Sport, auf das wir geschaut haben und Corona, auf die Medien und. Insofern, diese Sommerreihe soll so ein bisschen durch den hoffentlich schönen Sommer führen. Und dass unsere Zeitvorgabe heute nicht mal in Ansätzen geklappt hat, so what? Dafür sind wir ja hier. Herzlichen Dank fürs Hören. Wie immer freuen wir uns über jede Form von Feedback auf den bekannten Kanälen. Wir danken natürlich auch wieder Hans, hätte ich fast vergessen. Hans zu danken. Danke, dass du da warst, Hans.
Gerne, wenn ich einen Satz noch sagen darf.
Immer.
Das entscheidende kritische Kriterium ist nicht lang, sondern langweilig.
Danke, Hans, für diesen Hinweis. Das stimmt. Insofern ist das das richtige Kriterium. Wenn man sich aber vorab eine Zeitvorgabe setzt, ist das natürlich auch noch tödlich, wenn man diese überschreitet. Aber das ist dann halt so. Ja, also insofern herzlichen Dank fürs Hören. Gerne auf die nächsten Folgen natürlich auch wieder entsprechend hören. Wir hören uns regulär erst im September wieder, aber die Sommerfolgen sollen ja durch den Sommer helfen. Feedback wie immer an podcast@dhrg-werder.de. Und sonst verabschiede ich uns heute ins Outro mit einem Beitrag aus der Satire-Sendung Extra 3, die, finde ich, in ganz kurzer Form vieles von dem, was wir heute gesagt haben, teilweise sogar wörtlich, als wenn ich es gewusst hätte, irgendwie wieder mit aufnimmt. Und dann freuen wir uns, bald wieder voneinander zu hören. Bleibt alle schön gesund und dann bis bald. Sie hörten die Sommerreihe des Politikgeflüster-Podcasts. In der Reihe Corona und schauen wir uns verschiedene Einflüsse des Coronavirus an. Auf Sport, auf Jugend, auf Politik. Alle Bereiche werden von uns in 45 bis 60-minütigen Clips betrachtet. Wie immer gilt, hört rein, schickt uns Feedback und werdet zum Flüsterer.
Das Virus ist der große Gleichmacher. Jeder Mensch hat die gleiche Chance, Corona zu bekommen. Inzwischen weiß man, stimmt nicht ganz. Das Virus schaut offenbar vorher auf den Kontoauszug. Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass sich Menschen mit wenig Einkommen häufiger mit Corona infizieren und noch häufiger daran sterben als Menschen, die gut verdienen. Das ergeben mehrere Studien. Man kann das auch erklären. Zum Beispiel benutzen Menschen mit geringem Einkommen eher öffentliche Verkehrsmittel. Und in den Bahnen kann man sich natürlich schon mal leichter anstecken. Da ist es ja morgens zu den Stoßzeiten so eng, feucht und warm. Da hört man schon, wie das Virus ruft. Geil hier drin. Wann kommt der Aufguss? Oder nehmen Sie das Thema Homeoffice, die sichere Variante zu arbeiten. Nur welche Supermarktkassiererin ist bitte im Homeoffice? Welcher Lieferandofahrer arbeitet von zu Hause aus? Oder wer, der sonst im Schlachthof arbeitet? Hä? Hier, Schweinehälften? Zu Hause? Eher nicht. Oder sitzen die da zu Hause am Laptop und überreden die Schweine zum Selbstmord? Wäre mir neu. Die Schlachthöfe sind weiter geöffnet und die Arbeiter müssen sich der Gefahr aussetzen und niemand in der Politik hat vor, daran was zu ändern. Vermutlich, weil auch keiner weiß, was Homeoffice auf Rumänisch heißt.